Gut, dann machen wir da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ich hatte ja kurz diese Vektorisierungsgeschichte Ihnen schon im Vorgriff gezeigt, aber ich wollte jetzt an der Stelle weitermachen. Also die grundsätzliche Idee von Vektorformaten, ja, ist halt, dass Sie etwas haben, was Sie beliebig rauf und runter skalieren können und was außerdem durch die Eigenschaften von den Objekten, die Sie da angucken, beschrieben wird und nicht in Form von Pixeln irgendwie. Ja, das bedeutet natürlich unter anderem auch, dass wenn Sie eine Zeichnung als Vektorgrafik erstellen, Sie die einzelnen Elemente, die da drin sind, jederzeit hin und her bewegen können. Ja, also wenn Sie ein normales Pixel-Grafikprogramm verwenden und basteln da mit den Zeichenwerkzeugen irgendwelche Rechtecke, Kreise und so weiter, irgendwelche Elemente rein und die sind platziert, dann ist es praktisch vorbei. Dann ist es Teil von dieser Bitmap-Datei geworden und dann können Sie nicht einzelne Dinge wieder rausgreifen und zum Beispiel löschen oder sonst irgendwie verändern. Und wenn Sie es mit einer Vektorgrafik machen, dann ist jedes Ding, was Sie sehen, ein eigenes Objekt und Sie können das anfassen, verschieben, drehen, Größe verändern und so weiter. Na, hier beispielsweise bei diesem Haltestellensymbol. Ich weiß jetzt nicht, ob das H, was da drin ist, ob das wirklich als Buchstabe H in irgendeinem Font, der so aussieht, erzeugt wurde oder ob es einfach drei Linien sind. Nehmen wir mal an, es sind drei Linien, dann könnte man zum Beispiel hier diese linke Begrenzungslinie sich einfach schnappen und rausziehen oder ein bisschen verschieben, ja, irgendwas in der Form. Es gibt jetzt eine ganze Reihe von Dateiformaten für solche Vektordateien. Ich wollte Ihnen nur das SVG zeigen, also Scalable Vector Graphics, weil das auch wieder ein Beispiel für ein XML-Format ist. Und ich habe Ihnen hier nur mal einen Ausschnitt aus einer Datei gezeigt, wo halt ein Kreis definiert wird. Und der fängt halt an mit so einem XML-Tag, das Circle heißt. Und dann hat das verschiedene Attribute, also CX, CY, das sind die Koordinaten des Mittelpunktes. Ja, Sie können einen Kreis ja angeben, wenn Sie sagen, da ist der Mittelpunkt und der Radius ist, hat eine bestimmte Größe. Und das steht auch direkt darunter. Das R ist der Radius. Und außerdem gibt es noch einen Stil oder Stil. Ja, Sie können praktisch sagen, wie sieht der Kreis aus? Ist der komplett gefüllt von der Farbe her? Hat der Rand irgendwie eine andere Farbe? Und diese Informationen, die sehen Sie halt hier. Also die Stroke Width, das ist praktisch die Breite, mit der diese Randlinie gezogen wird. Ja, und wenn man das sich dann in der Anwendung anguckt, dann hat man halt da so einen Kreis drin. Und hier habe ich auch noch den Rest um diesen Kreis drumherum gepackt, also dass Sie die komplette XML-Datei einmal sehen. Die fängt an, wie alle XML-Dateien, oben mit diesem XML-Header, um zu sagen, ich bin überhaupt ein XML-Dokument. Dann kommt die Dokumententyp-Angabe, dass es eben eine SVG-Datei ist. Und danach passiert nicht mehr viel. Im Wesentlichen wird halt in diesem Mini-Dokument der Kreis definiert. Ja. Ein anderes Format, was man auch als Vektorgrafikformat verstehen kann, ist das PostScript-Format. Ja, PostScript ist schon ziemlich alt, also aus den 80er Jahren von Adobe, die auch das PDF-Format und die ganzen Werkzeuge, die man dafür braucht, Acrobat, Reader und so weiter, auch die Bearbeitungswerkzeuge, also Adobe Acrobat, erstellt haben. Und das kommt ursprünglich daher, dass man vereinheitlichen wollte, diesen Prozess, wie Daten an die Druckerei weitergegeben werden. Ja, man wollte praktisch ein fertiges Buch oder eine Zeitschrift oder irgendwas in der Form in einem Format an die Druckerei schicken, dass die in der Lage ist, ohne noch weitere Überprüfungen durchzugehen, das direkt zu drucken. Und dafür wurde dieses PostScript eigentlich sich ausgedacht, weil das prinzipiell auch unabhängig von den Geräten ist, wo es drauf angezeigt wird. Es ist so, dass man auch in PostScript zum Beispiel Schriftarten mit einbinden kann. Und Sie können auch normale Bilder, also Pixelbilder, damit aufnehmen. Ja, die werden dann trotzdem als Vektorobjekt im Prinzip erzeugt. Da steht halt an irgendeiner Position auf dem Blatt soll eine Pixelgrafik sein. Und dann muss natürlich die eigentliche Darstellung von dieser Pixelgrafik, die muss binär kodiert in dem Dokument drinstecken. Ja, aber die grundsätzliche Information, Achtung, jetzt kommt eine Pixelgrafik, das ist wieder eine Vektoreigenschaft. Und ja, vor allem für die Schriften ist es eben wichtig, also die normalen Druckseiten, die halt aus ganz viel Text bestehen, die sind da beschrieben. Und die PostScript-Sprache, ich gehe mal schon zur nächsten Folie, kann man einen Ausschnitt sehen, das kann man eigentlich recht gut verstehen, jedenfalls Teile davon, solange es also einfach gehalten ist. Also Sie sehen hier ein paar Kommandos, die nötig sind, um praktisch ein Blatt mit dem Schriftzug Hallo Welt zu erzeugen. Und es geht los damit, dass erstmal Schriftart und Größe ausgewählt wird, ja, in dem Fall Schrift Kurier. Dann kommt so ein Setfont-Kommando und das sorgt dafür, dass die vorher festgelegten Schriften und Schriftgrößen, dass die halt aktiviert werden. Und dann kommt eine Bewegung zu einer bestimmten Position, also 50-50. Das kann man von links unten aus als X- und Y-Koordinate auffassen. Und an der Stelle wird anschließend mit diesem Show-Kommando Hallo Welt geschrieben. Na, Sie sehen schon im Vergleich zu anderen Sprachen, also wenn Sie jetzt normale Programmiersprachen haben oder so, da fangen Sie in der Regel mit einem Kommando an und dahinter kommen die Argumente. Und im PostScript ist die Syntax andersrum, es kommen erst die Argumente und dann das Kommando. Das haben wir hier bei dem MoveTo, 50-50 MoveTo schon gesehen, auch oben Kurier, FindFont, das ist immer erst das Argument und dann das Kommando. Ja, und ganz am Schluss, ShowPage, ist dann der Befehl, der dafür sorgt, dass eine Seite erzeugt wird. Ja, man kann dieses Dokument dann auch in einem PostScript-Dateibetrachter öffnen. Und das habe ich da mal gemacht und reingezoomt in die linke untere Ecke, damit man halt sehen kann, ja, es wird halt dieser Text erzeugt. Und vom Prinzip ist es so, dass es sehr einfach ist, solange man jetzt nichts Aufregenderes damit machen will. Und ich habe das zum Beispiel mal verwendet, um ein kleines Tool zu schreiben, was Formulare automatisch ausfüllt. Also ich habe die Position in dem Formular ausgemessen, wo das Ganze hin muss, wo ich Felder habe, die ich ausfüllen muss. Und habe dann PostScript-Dateien erzeugt, die einfach an den richtigen Stellen die Informationen hatten, die aus einer Datenbank kamen. Und damit konnte ich dann ganz einfach so PostScript-Dateien erzeugen und die dann auf die fertigen Formulare draufdrucken. Ja, das könnte man natürlich auch mit anderen Methoden machen, aber in dem Fall war es halt besonders einfach, weil man eben nur diese Texte immer in diese Show-Kommandos reinsetzen muss und vorher die Position ausrechnen muss. Und dazu muss man halt gucken, wenn man jetzt ausgemessen hat, dass man irgendwie bei 13 cm Höhe und 5 cm Breite ist und da das Feld anfängt, dann muss man ein bisschen rumrechnen und gucken, wie rechnet sich das in diese PostScript-Pixel um, ja, dass man die Position richtig trifft. Aber das ist eine einfache lineare Umformung oder Umrechnung und ja, damit kann man ganz interessante Sachen machen. Ich gehe nochmal zurück zu der anderen Folie. PostScript ist tatsächlich mehr als eine einfache Beschreibungssprache, es ist tatsächlich eine komplette Programmiersprache. Die ist auch Turing-vollständig, ja, das heißt, Sie können in PostScript Programme schreiben, die genauso mächtig sind wie alles, was Sie in einer normalen Programmiersprache schreiben können. Ja, es gibt halt nur keine Möglichkeit, jetzt irgendwie sowas wie eine Datei zu öffnen und da Sachen rauszuschreiben oder Sachen aus der Datei zu lesen. Also diese ganzen Sachen, die man braucht, um jetzt richtige Programme zu entwickeln, die gehen nicht. Aber alles, was Sie zum Beispiel berechnen können, ist da. PostScript hat auch Rekursion. Also Sie können auch eine PostScript-Datei haben, die abstürzt, ja, weil die Rekursion nicht abgefangen wird und eine unendliche Verschachtelung stattfindet. Sowas kann Ihnen im PostScript passieren. Ich habe mal eine Datei gesehen, die, wenn man sie geöffnet hat, so ein Organigramm angezeigt hat, ja, von irgendeinem fiktiven Unternehmen, wo halt oben irgendwelche Firmenchefs und darunter so Abteilungen und einzelne Leute in den Abteilungen waren. Und das Lustige war, jedes Mal, wenn man die PostScript-Datei neu geöffnet hat, war das Organigramm komplett anders. Ja, also nicht nur andere Leute auf den Positionen, sondern auch der Aufbau der Hierarchie war irgendwie verändert, weil das Ding sich mit einem Zufallszahlengenerator halt irgendwelche Sachen ausgedacht hat, ja, wie das Organigramm aussehen kann. Letzten Endes waren natürlich dieselben Namen immer wieder von den Leuten, die irgendwo auftauchten, aber die Anordnung und Struktur, die war jedes Mal anders. Also das ist eine ganz merkwürdige Geschichte, wenn man zunächst meint, PostScript wäre einfach nur ein Dokumentenformat. Ja, man kann also ziemlich viel damit machen. Es ist bis jetzt auch das Standard-Dateiformat für das Drucksystem von Linux. Also wenn Sie unter Linux irgendwas drucken, dann läuft es immer so, dass was auch immer Ihr Dokument ist, das zunächst in PostScript konvertiert wird und dann wird es weiter bearbeitet. Entweder wenn Sie einen PostScript-Drucker haben, es gibt ja, also deswegen ist es auch so ein Standardformat, weil die professionelleren Laserdrucker, die können alle PostScript direkt interpretieren, dann jagen Sie einfach diese PostScript-Datei, die erstellt wurde, raus an den Drucker und der interpretiert sie und druckt sie. Und wenn Sie irgendwas Einfacheres, einen Tintenstrahldrucker oder sowas haben oder einen billigen Laserdrucker, der kein PostScript kann, dann gibt es halt einen Druckerfilter, der auf dem Rechner das PostScript umrechnet. Also das ist da im Moment noch die Standardmethode. Es ist aber gerade dabei, sich zu ändern. Also das Drucksystem bei Linux, das heißt CUPS, und die stellen gerade um auf PDF als Standardformat, wie es zum Beispiel bei macOS der Fall ist. Ja, in macOS ist PDF praktisch das, was PostScript bei Linux ist. Also was auch immer Sie drucken wollen, das wird immer erst in PDF umgewandelt und dann irgendwie weiterverarbeitet. PostScript und PDF sind auch ziemlich verwandt von der ganzen Art, wie intern zum Beispiel Bildinformationen, diese ganzen Vektorgeschichten, wie das dargestellt wird, weil die Entwickler von PDF und PostScript halt dieselben sind und sich da auch die gleichen Gedanken gemacht haben. Ja, das bringt uns auch zu PDF, das kam etwas später, 1993. Und das ist vor kurzem zum offenen Standard geworden. Also offener Standard heißt, es gibt keine Geheimnisse mehr über den Aufbau des Formats, es gibt keine Patente, die einen irgendwie daran hindern würden, selber mit selbst gebastelter Software PDF-Dateien zu erzeugen. Also Sie können damit machen, was Sie wollen. Und das ist natürlich wichtig, wenn man das als Standard irgendwie etablieren will und sagen will, das sollen jetzt bitte alle Leute verwenden. Genau wie PostScript ist PDF auch eine Seitenbeschreibungssprache. Ich habe schon gesagt, das Datenmodell, was da zugrunde liegt, das ist sehr ähnlich. PDF ist etwas besser im Einbetten von Schriftarten. Ja, bei PostScript konnte es da schon mal Schwierigkeiten geben. Und bei PDF ist es zum Beispiel so, dass Sie auch Platz sparen können. Sie müssen nicht den kompletten Font einbinden, sondern sagen wir mal, Sie haben nur ein einzelnes Wort in einer bestimmten Schrift formatiert, nur ein Wort Hallo oder so. Das besteht dann nur aus vier verschiedenen Buchstaben, H, A, L und O. Und nur diese vier Buchstaben würden dann in die PDF-Datei reinkodiert werden. Ja, und nicht der gesamte Font mit vielleicht tausenden von Zeichen, der in einer TrueType-Datei oder sowas gespeichert ist. Ja, also das macht die Dokumente ein bisschen kleiner. Und was auch ganz anders ist, ist, PDF ist auch für die Benutzung am Bildschirm gedacht. Ja, PostScript war ursprünglich wirklich nur dafür gedacht, dass man Sachen, die damit erzeugt wurden, halt ausdruckt. Auch wenn viele Leute PostScript-Dokumente weitergegeben haben, damit der Empfänger sie einfach in einem Dateibetrachter angucken kann. Ja, das geht genauso gut. Also Sie können prinzipiell eine PostScript-Datei, wenn Sie ein passendes Programm dafür installiert haben, genauso anschauen, da durchblättern, auch danach nach Text suchen und so weiter, wie in einer PDF-Datei. Aber was nicht geht, ist zum Beispiel sowas wie Links, interne Links oder auch externe. Ja, also interne Links, das sind einfach Verweise auf eine andere Stelle im Dokument. Klassisch etwa, Sie öffnen eine große PDF-Datei, die hat ein Inhaltsverzeichnis und dann klicken Sie da auf eine Seitenzahl im Inhaltsverzeichnis und dann springt da halt dahin. Ja, oder Sie haben eine Fußnote oder eine Endnote, die am Ende vom Kapitel oder vom Buch steht, dann springt da zu dieser Endnote und zeigt es an. Also so ein bisschen wie in HTML. Es ist auch möglich, damit dann eben externe Links zu haben. Da wird dann vielleicht ein Webbrowser geöffnet. Wenn das verlinkte Dokument auch wieder eine PDF-Datei ist, dann passiert es sogar direkt innerhalb des Anzeigeprogramms. Dann wird das alte Dokument durch das neue ersetzt. Ja, also das funktioniert ganz gut. Und es gab es halt in PostScript gar nicht. Und was auch eine PDF-Eigenschaft ist, sind diese ganzen Zugriffsschutzmechanismen, die so ein bisschen in Richtung Digital Rights Management gehen, dass man eben verhindern will, dass zum Beispiel Sachen per Copy und Paste rausgeholt werden aus dem Dokument oder dass es gedruckt wird. Sie können irgendwie E-Books im PDF-Format kaufen, die können Sie am Bildschirm öffnen und lesen, aber wenn Sie sagen, ich will es drucken, dann geht es nicht. Ja, wenn Sie jetzt darauf beharren, das irgendwie schriftlich ausgedruckt haben zu wollen, können Sie natürlich einen Screenshot davon machen oder Sie verwenden unter Linux ein Programm, was diese Einschränkungen ignoriert. Also so der Standard-Dokumenten-Viewer Evins von GNOME, der schert sich nicht darum, was in der PDF-Datei drin steht. Also egal, ob die Copy und Paste verbietet oder das Drucken oder so, das geht da alles. Aber wenn Sie schön den Acrobat-Reader benutzen, der sagt dann halt nein, das geht nicht. Was auch damit möglich ist, ist eine Verschlüsselung. Und das heißt, dass Sie so ein Dokument mit einem Benutzerpasswort versehen können. Und das geben Sie zum Beispiel unabhängig weiter. Ich hatte hier bei uns im Campus-System nach Unterlagen von anderen Dozenten gesucht und bin da auf ein paar Dateien gestoßen, die genau mit so einem Schutz ausgestattet waren. Und das war ein bisschen ärgerlich dann, denn das Passwort ist wahrscheinlich in der Vorlesung irgendwie mitgeteilt worden, als die stattgefunden hat letztes Jahr. Und so konnte ich dann in diese Dokumente nicht reingucken. Ja, also es wird auch tatsächlich benutzt, dieses Feature. Es gibt Software dafür, PDF-Crack habe ich versucht, habe es nach einer Stunde abgebrochen. Also das hängt von der Passwortlänge ab. Der fängt mit den kurzen Passworten an und der hatte nach einer Stunde war immer noch bei Passworten mit Länge 5 Buchstaben und dann habe ich gesagt, dann eben nicht. Was auch noch neu dabei ist in PDF im Vergleich zu PostScript, ist, dass also Interaktion mit dem Dokument unterstützt wird. Sie können zum Beispiel Lesezeichen darin ablegen und wenn Sie das Dokument speichern und später wieder öffnen, dann sind die Lesezeichen immer noch da. Es gibt PDF-Formulare, haben Sie sicher schon mal gesehen, wo Sie dann in die Felder reinklicken können und da irgendwas eintragen. Typischerweise ist das auch wieder mit einem Schutz versehen, der so aussieht, dass Sie das ausgefüllte Formular zwar drucken können, aber nicht ausgefüllt speichern. Ich weiß nicht, welchen Sinn das hat. Man kann, wenn man so eine Datei erstellt, im Acrobat, dann kann man sagen, ich gestatte das Speichern mit Veränderung oder ich gestatte es nicht. Und die Standardeinstellung ist irgendwie nicht gestatten. Ja, das heißt, wenn Sie anfangen, sowas auszufüllen und nicht fertig werden, dann müssen Sie das Dokument offen lassen. Wenn Sie es schließen, sind die Änderungen weg. Was auch sehr nützlich ist, sind unsichtbare Textebenen. Es ist ja so, wenn Sie jetzt ein normales PDF-Dokument haben, was irgendwie direkt aus irgendeinem Anwendungsprogramm heraus erstellt wurde, zum Beispiel aus Word oder sowas, dann liegt ja der eigentliche Text, also der Inhalt, liegt ja auch in irgendeiner kodierten Form vor. Und deswegen ist es möglich, dass Sie in so einem Dokument etwa nach Worten suchen oder auch sowas wie Copy und Paste machen. Ja, Sie können da genauso Text markieren in einer geöffneten PDF-Datei wie in einem Word-Dokument. Wenn Sie jetzt hingehen und ein Dokument auf Papier haben und das einscannen, dann können Sie das auch in eine PDF-Datei umwandeln, aber das ist letzten Endes dann nur eine Sammlung von diesen gescannten Bildern. Ja, also da habe ich früher, so vor 10 Jahren oder so, habe ich viele PostScript-Dateien gehabt. Das hat irgendwer mal Sachen aus einem Journal eingescannt und dann als PostScript zur Verfügung gestellt. Und das konnte man ausdrucken, aber man konnte nicht darin suchen und auch sonst nichts Gescheites damit machen. Und jetzt gibt es ja OCR-Tools, also Optical Character Recognition, Texterkennung. Und die sind mittlerweile ganz gut geworden. Also die professionelleren davon, die haben eine recht niedrige Fehlerrate, wenn die Schrift einigermaßen lesbar ist. Und damit kann man natürlich schon mal generell jetzt irgendwie die Textinformationen wieder rausziehen aus so einem Ding. Aber dann hat man die in der Regel in einer separaten Datei, die dann auch nicht mehr die Formatierungen mit aufweist. Ja, und deswegen arbeiten PDF-basierte OCR-Tools heute so, dass also der Text an der Stelle, wo er erkannt wurde, auch wieder in das PDF-Dokument eingebaut wird. Und jetzt wollen Sie aber natürlich nicht zusätzlich Buchstaben in irgendeiner anderen Schriftart sehen, die irgendwie so überlagert sind. Na, und deswegen können Sie die unsichtbar einbauen. Einfach eine Textebene, die zwar da ist, und wenn Sie dann versuchen, ein Wort zu markieren, dann ist das auch genau die Ebene, die Sie erwischen. Na, weil in den Pixelgrafiken, da können Sie nichts markieren. Also Sie können die ganze Pixelgrafik markieren und als Bild aus der PDF-Datei rausholen, aber Sie können nicht einzelne Buchstaben oder Sätze da drin markieren. Ja, und indem wir das jetzt einfach da drüber legen, funktioniert es dann. Also das ist ziemlich praktisch und hat natürlich in PostScript hätte es keinen Sinn, weil es ist ja nur zum Drucken gedacht und nicht dafür, dass irgendjemand da sich die Sachen anguckt. Ja. Weil die Formate halt trotzdem relativ nah beieinander sind, kann man also meist verlustfrei hin und her konvertieren zwischen den beiden, wenn man die richtigen Tools dafür verwendet. Wenn man da irgendwas falsch macht, dann kann es passieren, dass irgendwo auf dem Weg das Ganze in Pixelbilder umgerechnet wird. Dann werden diese entstehenden Dokumente riesig aufgeblasen und sind nicht mehr lesbar. Und dann hat irgendwas nicht funktioniert. Ja, und das, was PostScript früher war, also das Standardformat zum Drucken und auch für die Weitergabe von Dokumenten. Diese Funktion hat PDF jetzt übernommen. Also es ist eigentlich so, dass heute schon fast viele Leute gar nicht mehr wissen, dass es überhaupt das PostScript-Format gibt. Auf den meisten Windows-Rechnern ist auch kein PostScript-fähiges Leseprogramm installiert. Also das heißt, wenn mal irgendjemand eine PS-Datei schickt, wird er in der Regel sagen, was soll ich damit? Und PDF, okay, auf einem frischen Windows-System ist auch kein Acrobat-Reader installiert, also der kann auch PDF-Dateien nicht lesen, aber das kriegt man dann relativ schnell raus, was man damit machen muss. Und ja, dann gibt es noch eine Variante von PDF, die nennt sich PDF-A oder PDF-Archive und die hat so ein paar Zusatzeigenschaften, wo es um Archivierung geht. Also da geht es unter anderem darum, dass sichergestellt ist, egal wie viel Zeit vergeht, dass man das Ding wieder öffnen kann und alles sieht, was auch vorher sichtbar war. Ja, also dass etwa auf jeden Fall Schriftarten eingebunden werden. Sie können bei PDF entscheiden, wenn Sie jetzt sagen, es gibt so ein paar Standardfonts, die sind auf jedem Rechner installiert, so eine Times New Roman und eine Arial-Schrift, die binde ich nicht in das PDF ein, weil ich davon ausgehe, der Empfänger hat die Schriften auch installiert, weil sie eben überall vorhanden sein sollten. Und das PDF-Archivformat, das würde praktisch erzwingen, dass sie auch diese Standardschriften einbinden, denn wer weiß schon, was in 10 Jahren auf den Rechnern als Standardfonts installiert ist. So.
Wie sind das mit der DPI-Tiefe, also Dots per Inch etc., die wir ansonsten benutzt werden, weil meistens sind so 200, das geht für die meisten Dokumente, dass die einigermaßen lesbar sind, wenn man es da neu ausdrückt, ist es nicht mehr so besonders toll. Also wenn es einmal halt zu einer Pixelgrafik im Endeffekt gemacht worden ist, also im Endeffekt wird es dann als JPEG wieder eingebettet, in komprimierter Form, und 300 ist oft dann schon wieder zu viel, das macht wahrscheinlich PDF, Archive setzt es wahrscheinlich auch auf einen gewissen Wert an, ne?
Ja gut, eigentlich sollten Sie ja gar nicht mit einem eingescannten Dokument anfangen, sondern mit irgendwas, was direkt lesbar ist. Also, weil es eben aus einer Anwendung heraus erstellt wurde, dann stellt sich diese Pixelfrage gar nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das PDF-A-Format irgendeine Vorgabe dafür macht, was in diesem Sonderfall ist, wenn Sie halt mit einem nicht digitalen Dokument anfangen, was Sie erst einscannen müssen. Das könnte man mal nachschauen. Als ich mir die Beschreibung angeguckt habe, habe ich nichts dazu gesehen. Ja. Okay, diese 3 Folien zum Vektorisieren, die haben wir uns gestern schon kurz angeguckt. Ich wollte Ihnen das aber auch mal live zeigen. Also ich gehe hier nur noch mal eben drüber und wollte hier darauf hinweisen, wir hatten ja da oben diese Ecke, die so komisch geworden ist. Aber jetzt ist es halt so, weil das ja nach dieser Vektorisierung eben eine Vektorgrafik ist, hat die überall so Anfasser. Ja, und mit diesen Anfassern können Sie jetzt einzelne Punkte von diesen Grafikelementen noch verschieben und dadurch Fehler, die in so einem Dokument oder in so einer Grafik drin sind, noch beheben. Ja, es ist in dem Fall ein bisschen aufwendig, weil das mehrere Schichten sind. Also hier sind 4 oder 5 Objekte, die alle dann so ein bisschen verschoben werden müssen. Aber mit ein bisschen Geduld kann man das also nachbearbeiten. Ja. Und wie gesagt, ich wollte Ihnen das jetzt mal zeigen. Einer von Ihnen hatte mich gestern gefragt, ob es auch mit Fotos funktioniert. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, aber ich habe deswegen mal ein Bild aus dem Internet von einer Katze. Ein Katzenporträt. Also das ist ein Foto. Und ich kann mal reinzoomen, dann sieht man das. Ja, hier sehen Sie die Pixel. Ja, ist wirklich ein Bild. Und jetzt wende ich darauf mal diesen Filter an. Es geht über Fat Bitmap vektorisieren. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit zu sagen, das arbeitet praktisch in mehreren Scan-Durchgängen. Ich sage jetzt erstmal nur 2 Scan-Durchgänge und lasse mir ein Vorschaubild anzeigen. Dann sieht es so aus. Ja, jetzt hat er praktisch nur sowas wie eine Schwarz-Weiß-Bitmap gemacht. Also er kann hell-dunkel unterscheiden. Wenn ich stattdessen sage, ich will 3 Durchgänge haben, ja, dann kommt schon ein bisschen mehr Struktur rein. Also jetzt kann man das schon als Katze erkennen. Und 3 Scan-Durchgänge heißt halt, es entstehen mehrere Ebenen, die Objekte werden immer kleiner. weil immer genauer Unterschiede noch erkannt werden. Gehen wir noch was höher, 4 Durchgänge. Ja, es wird immer besser. Jetzt nehme ich mal einen ganz hohen Wert. Es wird aber auch die entstehende Vektorgrafik dadurch natürlich immer größer. Bei 10 Durchgängen sieht es so aus und das ist jetzt schon fast wieder wie das Foto, würde ich sagen. Machen wir mal 15. So, und an der Stelle reicht es dann. Ich könnte jetzt auch noch auf 100 hochgehen, dann kriege ich am Ende eine riesige Grafik, die dann ziemlich gut aussieht, mit der man aber auch nichts mehr anfangen kann, weil es so viele Ebenen gibt, dass wenn man jetzt zum Beispiel noch was verändern wollte, daran, dass das nicht funktionieren würde. Na, also machen wir es mal mit diesen 15 Durchgängen. So. Und ja, jetzt sieht das Bild aus wie vorher. Es ist auch an derselben Stelle wie vorher, aber es ist jetzt eine Vektorgrafik. Ja, also wenn ich hier ein bisschen drin rumklicke, dann sehen Sie hier diese ganzen Anfasser, mit denen ich jetzt einzelne Elemente dieser Katze auseinanderziehen könnte. Was ich stattdessen mal mache, ist, ich zoome einfach mal rein. Ja, Sie haben vorhin gesehen, wie das aufgepixelt ist. Und wenn ich da jetzt reinzoome, dann sehen Sie, da ist nichts mehr pixelig. Also das Auge zum Beispiel. Ja, man kann jetzt sagen, naja gut, das eignet sich trotzdem nicht, um es auf Postergröße hochzuziehen. Aber Sie können auf jeden Fall nach so einer Vektorisierung ganz andere Dinge damit tun, als vorher, wo es ein Pixelbild war. Ja, weil dieses pixelige Bild wäre schon zu groß, um es irgendwie, weiß nicht, auf Postkartengröße auszudrucken. Und wenn man noch ein bisschen Arbeit da reinsteckt, könnte das mit dieser vektorisierten Katze noch was werden. Ja, es sieht natürlich nicht mehr wie ein fotorealistisches Bild aus. Also, dass eine Vektorgrafik daraus geworden ist, erkennt man schon. Aber ich finde das ganz beachtlich, was das kann. Ich habe es auch mal mit einem Foto von mir gemacht, das zeige ich Ihnen jetzt aber nicht. Und da habe ich auch irgendwie 20 Durchgänge oder sowas genommen. Und das war auch eigentlich ganz okay. Wenn man es so auf Bildschirmgröße nur hatte, sah es gut aus. Wenn man dann reinzoomt, wurde es irgendwann bizarr. Aber
ja.
Wie groß ist das? Ich mache mal folgendes, ich exportiere das in eine PDF-Datei. Also erstmal das Original JPEG. Bild, das war nur 30k groß und die PDF-Datei ist jetzt immerhin 370k groß. Ja, es ist deutlich größer geworden. Aber dafür hat es an Qualität gewonnen, also je nachdem, wie man sieht. Ja, es sieht natürlich nicht mehr genau wie das Foto aus, aber dafür hat es eben diese Eigenschaften, dass wir damit arbeiten können, ohne dass die Qualität verloren geht, die wir dann haben. Gut. Ja, in dem Zusammenhang, was ich Ihnen erzählt hatte zum Thema OCR mit PDF-Dateien, ist ganz interessant die neueste Version von diesem Adobe Acrobat, also nicht der Adobe Reader, der die PDF-Dateien nur anzeigt, sondern dieses Profi-Werkzeug, wo Sie auch Veränderungen an PDF-Dateien mit vornehmen können. Das hat in der neuesten Version ein ganz hübsches Feature, das nennt sich ClearType. Und damit können Sie Folgendes machen. Also der Ablauf ist erstmal derselbe, wie ich es eben beschrieben habe. Sie haben irgendwie ein auf Papier gedrucktes Dokument, scannen das ein, wandeln das in PDF um und lassen OCR drüber laufen, sodass praktisch im nächsten Schritt eigentlich so eine Ebene, unsichtbare Ebene erzeugt würde, wo der Text drin steht. Und diese ClearType-Funktion, die sieht jetzt so aus, dass praktisch jeder erkannte Buchstabe dem Stück Pixelgrafik, wo der Buchstabe auftaucht, zugeordnet wird. Ja, also wenn wir zum Beispiel, wenn das hier ein Ausdruck wäre und wir haben hier dieses O erkannt, dann würde er sagen, okay, ich weiß, an der Stelle ist ein O und ich weiß aber auch, wie das O in der Pixelgrafik aussehen soll. Und dann baut er daraus einen Buchstaben, den er in eine Fontdatei einfügt. Ja, also er erstellt eine neue Schriftart. Es kommt nicht wirklich eine neue Datei am Ende dabei raus, aber Sie können sich vorstellen, der würde einen neuen TrueType-Font irgendwie basteln Und da wäre halt für das O eine vektorisierte Version von dem gefundenen Pixel-O drin. Ja, und so macht das auch mit allen anderen Buchstaben, die er erkannt hat. Und dann geht er hin und schmeißt diese ganzen gepixelten Buchstaben komplett raus. Die sind weg. Da ist dann ein weißer Hintergrund. Und da drauf setzt er dann ein O in diesem neuen Font. Und diese Fonts werden eingebettet in das neue PDF-Dokument. Und damit kriegen Sie, wenn das hundertprozentig geklappt hat, kriegen Sie am Ende ein Dokument raus, was ja eigentlich nicht wirklich zu unterscheiden ist von irgendwas, was Sie direkt aus Word oder OpenOffice heraus erzeugt haben. Ja, das einzig Merkwürdige, wenn Sie da reinschauen, ist, dass die Fonts komische Namen haben, weil die also automatisch generierte Namen haben. Ja, wenn Sie ein normales Dokument haben, dann können Sie sich die Dokumenteigenschaften anzeigen lassen im Adobe Reader und dann sagt er Ihnen, ja, das Ding ist in Times New Roman formatiert. Ja, und das geht dann halt nicht. Also es geht nicht so weit, dass er auch noch die Schriftart erkennt und der einen vernünftigen Namen gibt, sondern die heißt dann irgendwie zufällig. Ja, aber das ist ziemlich genial. Ich habe das mal mit so Dokumenten wie Zeugnisse und sowas, also irgendwas, was man wirklich immer nur in der Papierform bekommt, gemacht und habe das eingescannt und dann diesen Prozess damit gemacht. Und bis auf so Stellen, wo jetzt sagen wir mal Buchstaben noch mit einem Logo verbunden waren, ja, was also einfach sich nicht ordentlich erkennen ließ, hat er wirklich alle Buchstaben umgewandelt. Und das Ding war am Ende dramatisch kleiner und sah trotzdem besser aus. Ja, weil die Buchstaben halt ordentlich vektorisiert waren und zu schön geformten Buchstaben geworden waren, während es vorher halt ein mit, keine Ahnung, 150 dpi eingescanntes Dokument war, was schon bei der Anzeige am Bildschirm irgendwie leicht pixelig wirkte. Ja, also das habe ich erst vor einem Monat habe ich das erst entdeckt, weil ich da die neue Version von dem Acrobat installiert habe und das hatte der vorher noch nicht. Also das ist ganz hübsch. Okay, dann kommen wir zum Blog Videoformate. Und ich habe mal in die erste Zeile geschrieben, Video gleich Audio plus Video. Weil eigentlich, wenn man von einer Videodatei spricht, dann meint man das Ganze. Ja, also man meint halt das, was man aus dem Fernsehen kennt, Bild und Ton. Tatsächlich ist Video aber nur eine Bildsequenz. Ja, also nur der Ablauf von Bildern und deswegen ist ein Videoformat zunächst mal etwas, was ohne Ton daherkommt. Und wenn man das dann zusammenfasst mit einer Tonspur, dann wird halt irgendwas anderes daraus, ein gemischtes Format und das würde ich dann so Video in Anführungszeichen nennen, weil es eben mehr als nur Video ist. Das Grundprinzip ist immer dasselbe. Sie haben eine bestimmte Anzahl von Bildern pro Sekunde, ja, 50 oder 60 Bilder oder sowas. Und es steckt praktisch in jedem dieser Bilder oder in jedem dieser Frames ein volles Bild drin. So wie wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt ein Standbild machen würden, dann haben Sie auch ein komplettes Bild. Ich will jetzt nicht darauf eingehen, dass es im Fernsehen so kranke Sachen gibt wie diese Verfahren, wo mal immer nur die geraden Zeilen und dann nur die ungeraden Zeilen kommen, wo alle möglichen Probleme daraus entstehen, wenn man zum Beispiel versucht, Fernsehprogramme in irgendein Format am Rechner umzuwandeln. Ja. Das hat was damit zu tun, dass die Fernsehtechnik, als das irgendwann gekommen oder eingeführt wurde, nicht ausgereift genug war, um ausreichend viele Vollbilder zu übertragen. Ja, die Übertragungsqualität hat nicht gereicht.
Ist immer noch so?
Ja, wenn Sie ein Standard-Fernsehprogramm empfangen, ist es immer noch so, ja. Was Sie halt haben, heute haben viele Leute so einen 100-Hertz-Fernseher und so weiter, der noch mehr Informationen anzeigt und die rechnen dann Zwischenbilder einfach dazu. Ja, also der Fernseher nimmt praktisch das schlechte Signal und macht da was Besseres draus. Aber wenn Sie jetzt von der Blu-ray-Disc irgendwie was einspielen in den Fernseher, haben Sie natürlich eine ganz andere Qualität, die auch damit nichts mehr zu tun hat. Und genauso, wenn Sie HDTV empfangen, das sieht auch wieder komplett anders aus. Aber die alten, also die traditionellen Fernsehsender, die funktionieren noch genauso. Weil es
bitte?
Ja. Ja gut, was heißt analog und digital? Wenn Sie einen digitalen Satellitenreceiver haben, aber über ein Antennenkabel an den Fernseher anschließen, dann kriegen Sie zwar digitales Fernsehen rein, aber dem Fernseher geben Sie doch wieder ein analoges. Genauso, wenn Sie es über SCART anschließen. Nur wenn Sie über eine HDMI-Buchse das Ding dranhängen, dann geht es wirklich auf dem ganzen Weg digital in den Rechner rein. Ja, also ich meine, SCART-Kabel ist besser als, als über Antenne, weil sie nicht diese Umwandlung in Funkwellen haben. Ja, letzten Endes, wenn sie ein Antennenkabel verwenden, also das macht man heute nicht mehr, aber früher hat man ja Videorekorder und sowas mit einem Antennenkabel an den Fernseher angeschlossen und dann hat der ja sein Signal, in welcher Form auch immer er es hatte, erstmal umgewandelt, im Prinzip wie ein kleiner Fernsehsender, ja, halt in Funksignal, was dann da durchgegangen ist. Was wollte ich sagen? Aber ja, also die alten oder die klassischen Sender funktionieren immer noch genauso, denn sie können ja einen 40 Jahre alten Fernseher nehmen und damit fernsehen, na, wenn sie einen Receiver haben. Sie können wahrscheinlich nicht direkt damit fernsehen, weil in den meisten Gebieten kein analoges Fernsehen mehr über Antenne übertragen wird. Das ist, glaube ich, oder es ist überall abgeschaltet inzwischen in Deutschland. Ich weiß es nicht. Ja, also man kriegt ja nur noch DVB-T über Antenne rein. Aber wenn Sie einen Receiver haben und er hat einen Antennenausgang und da schließen Sie so einen uralten Schwarz-Weiß-Fernseher an aus dem Keller, das wird funktionieren. Ja, also dieses grundsätzliche Fernsehprinzip hat sich nicht geändert. Ja, wenn wir jetzt also ganz viele Bilder pro Sekunde haben und die irgendwie in eine Videodatei packen wollen, dann kann man natürlich den einfachsten Ansatz erstmal wählen und sagen, naja gut, wenn ich eben pro Sekunde 60 Bilder habe, dann nehme ich einfach diese 60 Bilder und schreibe die hintereinander weg. Ja, und dann kommt etwas raus wie das MJPEG-Format. MJPEG, Motion JPEG, besteht praktisch einfach nur aus einem ganzen Haufen von JPEG-Bildern und die sind in der Datei irgendwie so drin, dass man jeden einzelnen Frame anspringen kann. Und wenn man das dann in schneller Reihenfolge auf dem Rechner anzeigt, dann entsteht eben ein Videobild. Ja. Und also das ist die einfachste Variante und es gibt dieses Format tatsächlich, wenn Sie einfachere, also wenn Sie Fotoapparate, die auch Videofunktionen mit drin haben, benutzen, die speichern teilweise in so einem MJPEG-Format, weil da einfach nicht gerechnet werden muss. Die Funktionalität, um ein JPEG-Bild zu erzeugen, ist in der Kamera eh drin, weil sie das kann, weil sie ja auch Fotos macht. Und dann macht sie halt nur ganz viele Fotos schnell nacheinander und schreibt die einfach weg. Ja, wenn Sie irgendwas Clevereres machen, dann müssen Sie rechnen. Und da die Fotoapparate nicht ja, die Rechenpower haben, machen Sie es teilweise nicht. Wenn Sie aber eine richtige Videokamera haben, die geht dann schon anders vor und die wird auch nicht sowas wie ein MJPEG-Format, sondern was Besseres nehmen. Eine grundsätzliche Frage ist noch, wenn wir jetzt eine Aufnahme haben und da ist auch Ton mit dabei, was macht man damit? Also es gäbe die Möglichkeit, das einfach komplett getrennt zu behandeln. Sowas gibt es auch, dass Sie also den Videostream oder die Videodaten praktisch in eine Datei reinschreiben und die Toninformationen, die dazukommen, irgendwo anders rein. Also Sie könnten zum Beispiel eine MP3-Datei erzeugen, da ist der Ton drin. Und wenn es später abgespielt werden soll, dann muss man halt zwei Dateien öffnen. Aus der einen kommen die Videoinformationen, aus der anderen kommt der Ton. Also das kann man machen. Alternativ dazu gibt es auch die Möglichkeit, das so ineinander verwoben zu machen. Dass Sie praktisch immer, sagen wir mal jetzt so einen Frame und dann so ein kleines Fitzelchen Audio, was für diese Framelänge benötigt wird, dahinter packen. Und danach kommt wieder der nächste Frame und so weiter. Ja, also da gibt es alle möglichen Formate, die diese Sachen ineinander verweben. Was teilweise wichtig ist, wenn Sie sowas wie echtes Streaming im Internet machen. Ja, weil wenn Sie etwas live angucken wollen, dann haben Sie eventuell keinen großen Puffer oder Sie haben gar keinen Puffer im schlimmsten Fall. Das heißt, die Daten, die reinkommen in den Rechner, müssen sofort angezeigt und auch als Ton wiedergegeben werden. Ja, und dann muss man natürlich andere Dinge tun, als wenn man weiß, dass man die gesamte Datei schon zur Verfügung hat. Das ist übrigens ein Problem, was auch die PDF-Dateien haben. Wenn Sie schon mal versucht haben, ein riesiges PDF runterzuladen und das schon zu öffnen, während es noch nicht komplett ist, das wird dann nicht funktioniert haben. Also bei den meisten PDF-Dateien wird es nicht funktionieren, weil nämlich das Standard-PDF-Format so krank aufgebaut ist, dass ganz am Ende der Datei irgendwelche Informationen stehen, die man braucht, um diese PDF-Datei anzugucken. Es gibt aber eine Möglichkeit, eine PDF-Datei zu, ich glaube, linearisieren, nennen die das. Und dann ist es so, dass Sie praktisch, wenn Sie eine linearisierte PDF-Datei haben und davon nur ein Anfangsstück, dann können Sie die auch direkt anzeigen. Ja, also dann würde Ihnen sowas wie ein PDF-Viewer, der würde Ihnen sagen, ja, die ersten drei Seiten sind schon da, die kannst du schon lesen. Und dann werden es immer mehr Seiten, während das PDF weiter nachgeladen wird. Aber das sind im Moment, wenn man jetzt so aus dem Internet sich irgendwelche PDF-Dateien zieht, die sind fast immer so, dass man sie komplett runterladen muss. Ja, und diese Fragestellung haben wir eben bei Video oder auch bei Audiodaten haben wir die eben auch, dass man einfach gucken muss, wird das auf eine Weise verwendet, dass man immer Zugriff auf die ganze Datei schon hat, oder wird es auf eine Weise verwendet, wo es nicht so ist. Es gibt ja auch Situationen, wo es sowas wie eine fertige Datei gar nicht gibt. Wissen Sie, was ich meine? Im Zusammenhang mit Audio oder Video, wo hätte ich niemals eine fertige Datei? Ja, wenn ich einen echten... Ja, also wenn ich sowas wie einen Livestream habe, eine Übertragung von irgendwo oder einen Internet-Radiosender, der nie aufhört zu senden. Ja, wenn Sie jetzt eine einstündige Veranstaltung haben und dann fangen Sie irgendwann an und senden und nach der Stunde ist Schluss, dann könnte man sagen, es gibt eine Datei, nämlich den Stream vom Anfang bis zum Ende. Aber so zumindest in der Theorie können Sie sich ja einen Radiosender vorstellen, der einfach nie aufhört, Daten zu übertragen. Und dann ist es natürlich völlig unmöglich, das in irgendeinem Format zu übertragen, was ein Dateiende voraussetzt, wo es irgendwelche Informationen sehen will. Okay, eins der ersten, interessanteren Formate, ist vielleicht gar nicht schlecht, oder? Ja. Der Kontrast ist besser. Eins der ersten interessanteren Formate, was also auch etwas cleverer als MJPEG ist, ist das MPEG-Format. Und da ist jetzt die Idee, dass man nicht einfach hingeht und sagt, ich speichere Bild für Bild hintereinander weg, sondern ich weiß ja im normalen Leben, wenn ich irgendwelche Dinge filme, dann habe ich von einem Frame zum nächsten in der Regel nicht ein zufällig komplett anderes Bild, ja, so wie wenn ich gerade einen harten Schnitt gemacht habe und eine andere Szene einblende, sondern in der Regel ändern sich ja nur Details. Ja, nehmen wir mal an, ich würde jetzt hier die Kamera auf Sie draufhalten, Sie bewegen sich zwar und das sind Änderungen von jedem Frame zum nächsten, aber die Tische, an denen Sie sitzen und die Stühle, die bleiben ja genau in ihrer Position. Das heißt, wenn ich jetzt so diesen ganzen Bereich hier filmen würde, dann wäre vielleicht ein Drittel vom Bild komplett unveränderlich über die gesamte Laufzeit des Videos. Und dann ist es natürlich Quatsch, diese unveränderlichen Sachen jedes Mal neu zu kodieren. Und deswegen gibt es diese Idee, dass man sagt, von einem Bild zum nächsten, da gucke ich mir die Veränderung an. Kann man auch Bilddifferenz dazu sagen. Man rechnet praktisch aus, wie unterscheidet sich jedes einzelne Pixel vom ersten Bild zum nächsten Bild. Und wenn das Pixel sich nicht verändert hat, dann ist die Differenz 0 und dann weiß ich, das ist ein Teil, den ich mir nicht merken muss. Und das hätte ich vielleicht mal machen sollen. Ich mache das einfach mal so. Ich nehme jetzt mal dieses Katzenbild. Dann kann man nämlich erkennen, was ich meine. Und ich mache von dem Katzenbild eine Kopie. Und in der ändere ich jetzt mal was. Was ändere ich da? Ich schiebe mal nur irgendwie das Auge so ein bisschen hin und her. Das ist jetzt eine ganz krude Sache. So. Okay, jetzt haben wir also irgendwie so ein komisch verändertes Auge. Speichern. Katze 2. Ja, jetzt haben wir also zwei Katzenbilder. Hallo, jetzt ist der Rechner eingefroren. Okay, das beruhigt sich gleich wieder. Da muss ich in einer Minute einfach drüber hinwegreden. Was ich jetzt machen werde, ist, dass ich ein kleines Kommandozeilentool nehme, was eben genau diese Differenz aus zwei Bildern berechnen kann und daraus ein neues Bild erzeugt, was man dann Differenzbild nennt. Und da kann man einfach erkennen, was sich von einem Bild zum nächsten verändert hat. Und für das Videoformat wird es dann so aussehen, dass man mit einem Startbild anfängt. Ja, irgendwann muss man ja mal sagen, wie es losgeht. Und dann wird eine Weile immer nur die Veränderungen aufgezeichnet. Und das ist in dem MPEG-Format so gemacht, dass es verschiedene Frame-Typen gibt. Das haben wir vorhin auf der Übersicht, die jetzt leider für mich unerreichbar ist, haben wir das schon mal kurz gesehen. Und dann wird eben immer am Anfang von einem Frame wird gesagt, also welche Art von Frame ist das? Entweder es kommt ein komplettes Bild oder es kommt eben so ein Veränderungsbild. Und, jetzt ist er wieder da. So. Also wenn wir hier die beiden Katzenbilder im Bildbetrachter vergleichen, ja, dann sieht man natürlich, okay, da habe ich an dem Auge rumgebastelt. Wenn ich das schnell genug mache, entsteht auch so eine Art Bewegungseffekt. Und jetzt will ich das Differenzbild berechnen. Da muss ich mal erst schauen, wie das Tool heißt, was das macht. Das Tool heißt Compare. Compare Katze JPEG, Katze 2 JPEG, Ausgabe JPEG. Ich speichere das mal in eine PNG-Datei. Und jetzt gucke ich mir das Differenzbild an. Und ja, aber es macht nicht das, was ich wollte. Eigentlich hätte man jetzt diese Augenverschiebung deutlich sehen müssen. Das hat er so nicht gemacht. Konvert Katze JPEG. Ich wandle das Katzebild nochmal in eine PNG-Datei um. Vielleicht liegt es an dem Hin- und Herspeichern im JPEG-Format. Ich mache dasselbe nochmal mit der PNG-Grafik. So. Speichern. PNG, Katze 2 PNG, Ausgabe PNG. Ja, das wollte ich haben. Sie sehen jetzt ganz leicht hier im Hintergrund immer noch angedeutet die Katze. Also irgendwie hat sich auch bei dem zweifachen Speichern im PNG-Format an dem Rest was geändert. Eigentlich sollte das komplett weiß sein. Ja, das wäre nämlich die Aussage für, diese Teile vom Bild haben sich nicht verändert. Aber so haben wir praktisch genau die Stelle rausgefunden, wo sich was verändert hat. Und genau mit dieser Technik arbeitet dann eben auch das MPEG-Format. Weil wenn Sie sich überlegen, wenn jetzt hier wirklich alles weiß gewesen wäre und wir hier nur die Differenzinformationen hätten, dann ist das natürlich ein ganz kleiner Bereich im Bild, der jetzt gespeichert werden muss. Also dieses Ding, das können wir auch von der Größe her sehen. Wenn wir die Größe von Katze PNG betrachten, das ist 164K groß und dieses Differenzbild, gut, es ist auch 110K groß, weil es halt im Hintergrund noch diese leicht blasse Katze hatte. Aber wenn das wirklich alles weiß gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich nur so 20K gewesen. Also damit kann man einfach eine Menge Platz sparen. Und das ist eben das, was das MPEG-Format macht. Die Standard-Frames, also die ein komplettes Bild enthalten, so wie in MJPEG, das sind die I-Frames, Intracoded Picture. Und dann gibt es die P-Frames, Predictive Coded Picture. Und das hängt von vorherigen Bildern ab. Also es ist so, dass sie nicht unbedingt nur vom genau vorhergehenden Bild die Differenz ausrechnen, sondern sie können auch noch auf mehrere alte Bilder zurückgreifen. Ja, wenn Sie etwa beim Codieren feststellen, das aktuelle Bild ist näher an dem Bild von vor 3 Frames als an dem vor einem Frame, ja, dann können Sie darauf irgendwie zurückgreifen. Und dann gibt es was Interessantes, es gibt noch B-Frames, bidirektional. Da hängt es auch von den folgenden Bildern ab. Ja, also das ist ein bisschen eigenartig. Das ist natürlich nichts, was man während live aufgenommen wird, irgendwie erzeugen kann. Also wenn Sie alle Bilder schon weggeschrieben haben, die gerade entstanden sind, dann wissen Sie natürlich nicht, was in der Zukunft für Bilder kommen werden. Das ist etwas, was nur beim Nachbearbeiten möglich ist, wenn Sie schon eine komplette Videodatei haben. Und dann kann es halt sein, dass es besser ist, auf folgende Bilder zurückzugreifen und sich da die Informationen zu holen. Es ist auch nicht so, dass Sie die gesamte Videosequenz nur aus solchen Veränderungen aufbauen werden, sondern Sie werden zwischendurch immer wieder ein neues Standbild haben, also einen neuen iFrame, weil Sie auch die Möglichkeit haben wollen, irgendwo mittendrin in das Video einzusteigen. Ja? Wenn Sie das nicht machen würden, dann müssten Sie ein Video immer vom Anfang an bis zum Ende durchspulen oder zumindest diese Berechnungen durchlaufen lassen und könnten zum Beispiel dann nicht sowas wie einen Stream haben, wo Sie mittendrin einsteigen in den Stream, indem Sie in dem Moment auf diesen Sender draufgehen und sagen, ab jetzt will ich gucken. Ja, dann gibt es noch D-Frames, die ich nicht weiter erwähnen will, die haben was mit einem Vor- und Zurückspulen zu tun. Und der Ton wird kodiert in einem MPEG-eigenen Audioformat, was entweder MP1 bis MP3 ist. Und das MP3 ist genau das, wonach auch die MP3-Player benannt sind. Also da steckt in dieser großen MPEG-Videodatei steckt praktisch dasselbe Audioformat drin wie in einer normalen MP3-Datei. Wenn Sie jetzt versuchen, irgendwelche Videos wiederzugeben, die Sie im Internet gefunden haben oder Sachen, die auf DVDs oder Blu-rays drauf sind und Sie wollen das am Computer anzeigen, dann stoßen Sie oft darauf, dass es eine Fehlermeldung gibt und es heißt, also der Codec für dieses Format, der ist nicht vorhanden. Ja, Codec wie Coder und Decoder ist praktisch der Teil Software, der nötig ist, um zu verstehen, wie ein bestimmtes Format funktioniert. Den Coder oder Encoder, den brauchen Sie eigentlich nicht, es sei denn, Sie wollen Formate ineinander konvertieren. Ja, wenn Sie etwas wiedergeben wollen, brauchen Sie nur den Decoder, der eben in der Lage ist zu entschlüsseln, wie so eine Videodatei aufgebaut ist. Und es ist so, dass es eine ganze Reihe von Containerformaten gibt. Also zum Beispiel alles, was hinten eine Endung AVI hat, so eine Standard-Dateiendung für Windows-Videodateien, sagt Ihnen zunächst mal überhaupt nicht, was da für ein Videoformat drin ist. Da kann alles Mögliche drin sein. Da kann ein ganz klassisches MPEG-Video drin sein oder irgendwas, was gerade vor ein paar Monaten erst als neuer Codec rausgekommen ist, weil so eine AVI-Datei einfach ein Container ist. Das heißt, in der AVI-Datei stecken am Anfang ein paar Metadaten drin und ein allgemeiner Header, der sagt, ich bin eine AVI-Datei. Und das bedeutet, dass dann zum Beispiel jedes Video-Wiedergabeprogramm da schon mal reingucken kann und sagen kann, das ist ein Video, das läuft eine Stunde und es hat irgendwie eine bestimmte Bildgröße oder sowas. Aber das heißt noch nicht, dass Sie es auch wiedergeben können, weil anschließend folgt die Information, die eigentlichen Videodaten sind kodiert worden mit irgendwas. Ja, und für dieses irgendwas brauchen Sie dann den Decoder und wenn der nicht da ist, dann können Sie die Datei nicht anzeigen. Es ist auch so, dass sowohl bei dem Videoanteil als auch bei dem Audioanteil es möglich ist, dass Sie den Decoder haben oder nicht haben. Ja, also es kann Ihnen passieren, dass Sie ein Video anzeigen wollen und sehen zwar das Bild, aber hören den Ton nicht, weil zwar der Videocodec da ist, aber der Audiocodec nicht. Und es kann auch andersrum passieren oder im schlimmsten Fall geht gar nichts, weder Video noch Audio. Ja, das heißt also, praktisch alle Videoplayer, die es auf Rechnern so gibt, die arbeiten immer so, dass erst geguckt wird, aha, das ist ein Containerformat, na gut, was ist da drin? In den Metadaten steht dann, welche Codecs benötigt sind, die werden dann gesucht im System und wenn die vorhanden sind, dann können die einzelnen Streams da drin, Video und Audio, können dann dekodiert werden. In manchen Videodateien steckt noch mehr drin, zum Beispiel Untertitel. Dann gibt es Player, wo Sie sagen können, tun mir die deutschen oder französischen Untertitel dazu. Und die sind dann auch noch in derselben Datei irgendwo untergebracht. Ja, dann kommen wir zum Thema Konvertieren. Das werde ich nur relativ kurz anschneiden. Ich gebe einfach mal hier ein paar Beispiele, was man möglicherweise ineinander konvertieren will und auch konvertieren kann. Also wenn wir anfangen mit sowas wie, ich habe ein UTF-8-Dokument, aber ich habe ein Programm, was nur ISO-LATIN-9-Dokumente bearbeiten kann, dann ist es sicher etwas, was ich machen kann. Ich kann da dieses Umcodieren erzwingen. Was könnten da für Probleme auftreten, wenn ich das mache? Von UTF-8 nach ISO-LATIN-9 zum Beispiel. Ja, dass es die einfach nicht gibt, ne? Dass die in Latin 9 nicht vorhanden sind. Ja. Ja. Also in der Regel ist es so, dass die meisten Rekodierer, wenn die Zeichen alle da sind, einfach stillschweigend die Umformung machen. Wenn einzelne Zeichen fehlen, dann wird es in der Regel verweigert mit einer entsprechenden Fehlermeldung, dass halt UTF-8-Zeichen da sind, die man nicht darstellen kann in ISO-LATIN 9. Es ist dann aber oft möglich, das trotzdem zu erzwingen. Ja, dann fliegen diese Zeichen einfach raus. Aber das kann besser sein, wenn Sie das Ding irgendwie bearbeiten müssen und halt kein Programm zur Verfügung steht, was UTF-8 lesen kann. Ist jetzt nicht so wahrscheinlich, aber wenn Sie obskurere Formate haben, wo es vielleicht auch Konvertierungsprobleme gibt, dann kann das schon mal der Fall sein. Ja, und dann ist es immer noch besser, sozusagen das Dokument mit 99% korrekt konvertiert zu haben, als gar nicht. Ja. Okay, PNG nach JPEG, darüber haben wir schon mal gesprochen, weil JPEG eine andere Art zu komprimieren verwendet als PNG, müssen Sie davon ausgehen, dass das Bild anschließend eine schlechtere Qualität hat. Ja, wenn Sie einen umgekehrten Weg gehen von JPEG nach PNG, das ist, weil ja PNG verlustfrei komprimiert, immer möglich. Die Frage ist nur, ob es sinnvoll ist, weil das PNG-Bild wesentlich größer sein wird als das JPEG.
Das PNG, das haben Sie gestern noch besprochen,
oder? Ja. PNG ist so ein Format wie GIF oder TIFF, das versucht, Dinge in Bildern zu erkennen, die halt zu einer Komprimierung führen können, aber ohne, dass irgendwas verloren geht. Das heißt, wenn Sie ein PNG-Bild wieder zum Beispiel in ein BMP, Windows-BMP-Bild, was komplett unkomprimiert ist, zurückwandeln, dann bleibt es genau gleich.
Ja, bisher die allerbesten Erfahrungen machen PNG auch.
Ja.
Webbasiert, also ob jetzt unter Windows oder Linux oder sonst wo ist, das spielt keine Rolle, das wird immer gut dargestellt, das sieht immer gut aus.
Ja.
Und ich habe jetzt eigentlich nicht den Eindruck gehabt, dass das so groß ist vom Umfang her. Also
ja, es kommt darauf an, was Sie speichern. Wenn Sie ein Foto nehmen, also aus der Kamera ein Foto von JPEG nach PNG konvertieren, das wird groß.
Das wird groß.
Ja.
Also ich ist halt so das Format, was wirklich zwar extrem viel speichert, aber ziemlich verlustbehaftet ist.
Ja. Ich habe ja hier dieses Katze-JPEG, das hatte 29K und konvertiert in PNG hat es 164K. Ja. Genau. Das nächste wäre MP3 nach Ogg-Vorbis konvertieren. Ich weiß nicht, ob Sie das Ogg-Vorbis-Format überhaupt kennen. Das ist ein alternatives Audio-Format. Es gibt einige, also auch so Hardware-MP3-Player, die man mit sich rumschleppen kann, die es abspielen können, aber die meisten können es nicht. Ogg-Vorbis ist ein freies Format, im Gegensatz zu MP3, wo die Fraunhofer-Leute noch ein Patent drauf haben. Und also vor allem in der Linux-Welt ist es sehr beliebt, weil praktisch alle heutigen Linux-Distributionen ohne MP3-Support ausgeliefert werden. Sie können dann zwar ein Paket nachinstallieren und dann klappt es wieder mit dem MP3, aber zunächst mal geht's nicht und deswegen gibt's viele frustrierte Anwender, die sagen, das kann ja gar nichts, ich kann nicht mal MP3-Dateien wiedergeben und Videos anzeigen kann ich auch nicht. Da fehlen nämlich auch die Codecs. Also das hat einfach rechtliche Gründe. Und Ogg-Vorbis ist da eben eine Alternative, hat unter anderem auch eine etwas bessere Komprimierung. Also wenn Sie die gleiche Dateigröße zulassen bei Ogg-Vorbis-Dateien, dann haben Sie etwas höhere Bitrate als bei MP3-Dateien. Oder wenn Sie dieselbe Bitrate und damit dieselbe Qualität verwenden, werden die Dateien kleiner. Eine Umwandlung ist aber trotzdem keine besonders gute Idee, es sei denn, Sie können es nicht vermeiden. Ja, weil MP3 ist irgendwann mal aus einer WAV-Datei entstanden, in dem verlustbehaftet komprimiert wurde. Ja, wir haben dieses Audio-Thema insgesamt nicht behandelt. Ich werde auch nicht allzu viel dazu sagen, aber es ist so, dass MP3 eben ein paar Dinge ausnutzt, zum Beispiel in Bereichen, die der Mensch gar nicht hören kann. Da werden die Informationen einfach radikal rausgeschnitten. Und dann gibt es auch noch so Effekte wie Obertöne oder sowas, wenn Sie einen bestimmten Ton hören und dann noch ein zweiter dazukommt, der die richtige Frequenz hat, dann können Sie es gar nicht erkennen. Und so ein Komprimierer, wenn der feststellt, dass die Töne beide vorhanden sind, dann kann er einfach den einen wegschmeißen, ohne dass der Klangeindruck sich verändert. Ja, während aber natürlich das Signal sich durchaus verändert. Und andere Lebewesen, die anders hören als wir, die könnten das vielleicht erkennen. Ja, aber für uns ist es egal. Das Wichtige ist aber, MP3 und Ogg Vorbis verwenden unterschiedliche Arten. Und wenn Sie praktisch hingehen und aus einer MP3-Datei eine Ogg Vorbis-Datei machen, dann heißt das, dass Sie einmal schon mit den MP3-Algorithmen das Ding kleingerechnet haben. Und dann nehmen Sie dieses schon geringfügig verschlechterte Stück Musik und jagen nochmal die Ogg Vorbis-Algorithmen drüber. Und das ist eine zweite Stufe der Verschlechterung. Und wenn Sie das oft genug hin und her machen, immer wieder zwischen den beiden Formaten hin und her konvertieren, dann werden Sie es auch irgendwann hören, dass es sich unterscheidet. Ja, aber häufig hat man halt keine Alternative, wenn man irgendein krankes Dateiformat bekommen hat. Also für einen Windows-Anwender wäre zum Beispiel Ogg Vorbis ein krankes Dateiformat, weil die meisten Standard-Player das erstmal nicht spielen können. Es sei denn, sie spielen sowas wie M-Player auch unter Windows ein. Der kann eigentlich alles abspielen. Dann sind sie halt gezwungen, das umzuwandeln. Ja? Oder sie haben, sie wollen es auf dem iPod oder sowas, also auf irgendeinem tragbaren Player halt wiedergeben, dann müssen sie es in ein Format konvertieren, was der auch abspielen kann, aber sollten halt wissen, dass dabei eben Informationen verloren gehen. Es ist trotzdem interessant, wenn jetzt jemand zum Beispiel eine CD rippt, dass er direkt am Anfang weiß, welches Format später benötigt wird und es in dem Format auch direkt speichert. Ja, also es wäre eben Quatsch zu sagen, ich ripp das erstmal ins Ogg Vorbis-Format und eine Woche später wandle ich das ins MP3-Format um. Oder ins WMA-Format oder was auch immer Sie verwenden wollen. Ja, sondern direkt in das Zielformat rippen oder das Ganze als WAV-Datei gespeichert lassen. Eine WAV-Datei ist unkomprimiert, weil im Prinzip das, was auf einer CD drauf ist, ist ein WAV-Track. Also das ist 1:1 dasselbe. Wenn Sie eine WAV-Datei haben, das sieht Bit für Bit genauso aus wie das, was auf der CD draufsteckt. Ist aber eben auch um Faktor 10 größer. Ja, eine CD mit 12, 13 Tracks belegt ja die vollen 650 MB und nach dem Umwandeln ins MP3-Format hat jeder Track dann noch so 3 MB, also haben es dann noch so 40, 50 MB oder sowas. Ja, Word-Dokument nach OpenOffice-Dokument wäre auch so eine Konvertierungsgeschichte. Löst man in der Regel dann mit einem entsprechenden Importfilter. Und da ist es halt auch immer so, ohne Not sollte man solche Konvertierungen nicht machen. Weil alle Textverarbeitungsprogramme unterschiedliche interne Darstellungen von den ganzen Informationen haben, die es so gibt. Und das bedeutet, dass einige Sachen mit leichten Fehlern konvertiert werden. Na, solange Sie jetzt nur irgendwie einfache Absätze und ein paar Zwischenüberschriften da drin haben, wird die Konvertierung perfekt sein. Werden Sie den Unterschied nicht sehen, weil beide Programme natürlich so Sachen wie die exakten Angaben der Ränder, also wo ist der linke und rechte Rand im Dokument, welche Schriftart und Schriftgröße und so weiter wird verwendet, wie ist der Zeilenabstand. Das ist natürlich gleich und kann perfekt ineinander konvertiert werden. Aber manche Eigenschaften sind einfach nicht vorhanden oder leicht unterschiedlich vorhanden. Wenn Sie beispielsweise unter Word sowas wie WordArt verwenden, ja, das ist so eine Ergänzung, wo Sie mit den Schriften irgendwelche Spielereien machen können, die Buchstaben auseinanderziehen oder so dreidimensional über den Bildschirm laufen lassen oder sowas. Dann gibt es etwas Ähnliches auch in OpenOffice, aber diese beiden Dinge lassen sich nicht richtig gut ineinander konvertieren, weil die auf unterschiedliche Weise entstehen. Ja, PostScript nach PDF sollte in der Regel problemlos sein, weil eben diese Formate einfach so nah aneinander sind und insbesondere als PDF entwickelt wurde, den PDF-Entwicklern ja klar war, wie das PostScript aussieht und die darauf geachtet haben, dass diese Umformung einfach vernünftig möglich ist. Dinge, die es nur im PDF-Format gibt, können Sie natürlich nicht rüberretten nach PostScript. Wenn Sie also eine PDF-Datei haben, wo ein Hyperlink drin ist, der irgendwo hinzeigt und Sie wandeln das Ding in eine PostScript-Datei, dann ist der Link weg, weil PostScript einfach keine Möglichkeit hat, einen Link zu speichern. Ja, teilweise habe ich ganz interessante Dinge gesehen, wo Eigenschaften in ein Format übertragen wurden, die es eigentlich nicht gibt. Das können Sie selber nachbasteln, wenn Sie etwa in Word eine Datei erstellen, schön viele Formatierungen drin, und dann sagen Sie, speichern im HTML-Format. Ja, dann entsteht ja eine HTML-Datei, die Sie auf den Webserver packen können. Und HTML kann natürlich viele von den Dingen, die Word kann es nicht darstellen. Ja, also irgendwelche komplexen Tabellenformatierungen oder besondere Hinterlegungen hinter Schrift oder sowas, das gibt es alles nicht. Aber Word schreibt in das HTML einen ganzen Haufen Kommentare rein. Und wenn Sie die Datei wieder einlesen in Word, dann liest er auch diese Kommentare wieder und versteht die. Ja, und bastelt Ihnen also einen Teil der ursprünglichen Informationen wieder zurück. Also das ist ganz interessant. Das ist natürlich irgendwie an dem Sinn des HTML-Formats dann ein bisschen vorbei, weil die HTML-Datei dadurch doppelte und dreifache Größe hat gegenüber dem, was sie eigentlich haben müsste. Aber sie bewahren sich damit die Möglichkeit, es später wieder weiter zu bearbeiten. Ja, und die letzten beiden Schritte, die habe ich mal mit Fragezeichen versehen. Was könnte ich damit meinen? PNG-Bild nach UTF-8-Text und MP3-Audiodatei nach UTF-8-Text. Ja, also mit dem Fragezeichen meine ich, macht es Sinn, genau, ist es sinnvoll, aber inwiefern könnte es sinnvoll sein? Also ich habe schon eine Idee, wie ich das konvertieren wollen würde, und da kann man dann drüber streiten, ob das sinnvoll ist, aber es gibt sozusagen für beides, gibt es einen Weg, das zu konvertieren. Was könnte das sein? Ja, also das obere ist einfach Texterkennung. Bitte? Ja gut, das können Sie natürlich auch machen. Sie können die Bytes einfach in einem Hex-Editor oder Hex-Dump ausgeben lassen. Das habe ich nicht gemeint, sondern was ich meinte war, wenn auf dem PNG-Bild Schrift abgebildet ist, dass ich eine OCR-Routine drüber laufen lasse und dann den Text rauskriege. Ja, das wäre eine Erkennung. Und alle Informationen in dem Bild, die nicht Text sind, die fliegen halt raus.
Genauso auch beim MP3 die ganzen Metadaten quasi ausfiltern und als Text speichern.
Metadaten kann ich auch machen, diese ID3-Tags, aber ich kann auch noch was anderes mit Sprache machen, also wenn es Sprache ist und nicht einfach nur Krach.
Achso, kann man auch in Worte wieder.
Ja, ich kann eine Spracherkennung drüber laufen lassen. Ja, es gibt Software, die zumindest wenn sie trainiert ist auf einen bestimmten Sprecher und auf dessen typisches Standardvokabular, die dann recht gute Ergebnisse leistet. Ja, also so ein allgemeines Spracherkennungstool, wo irgendwer dran vorbeigeht und dem System irgendwas sagt und es wird erkannt, das gibt es nicht. Weil einfach die Sprache viel zu komplex ist und auch zu viel von Zusammenhängen lebt. Also es wird vieles häufig erst aus dem Zusammenhang klar und deswegen funktioniert sowas wie eine Spracherkennung nicht vernünftig, weil es zum Beispiel Worte gibt, die genau gleich klingen und erst aus dem Zusammenhang wird klar, welches Wort gemeint ist. Ja, aber für ein begrenztes Vokabular funktioniert es ziemlich gut. Also man kann zum Beispiel einen Rechner trainieren, dass er auf bestimmte Stichworte irgendwelche Anwendungen startet oder irgendwelche Standardaktionen durchführt. Das geht ganz gut. Und mit einer Audiodatei, die ja entsprechend diese Informationen nur enthält, also zum Beispiel die Sachen, die ich jetzt hier im Verlaufe der Vorlesung erzähle, da werde ich viele Worte immer wieder verwenden, weil wir halt in der Informatik sind und ich nicht über Medizin mit Ihnen spreche. Also das ist ein reduziertes Vokabular, was wir hier benutzen. Und wenn man so ein System ein bisschen trainieren würde, mit den ersten zwei Vorlesungen vielleicht, dass man dem beibringt, was die Worte alle, also wie sie geschrieben werden, ja, dass er die erkennt, dann könnte ich mir vorstellen, dass er die nächsten Vorlesungen einigermaßen gut verstehen könnte. Ja, also das kann man machen. Zurück kommt man da natürlich nicht besonders gut. Also von der Textdatei zurück zum PNG-Bild, naja, wie soll das aussehen? Das weiß man nicht. Und von dem geschriebenen Text zurück zur Audiodatei könnte man kommen. Es gibt ja Software, die Sachen vorliest, also für Blinde zum Beispiel, wo sich alles, was auf dem Desktop angezeigt wird, vorlesen lassen können. Aber das entspricht natürlich nicht dem, was natürliche Sprache macht. Also diese ganzen automatischen Vorleser kommen nicht ansatzweise in die Ecke, dass es wie menschliche Sprache klingt, sondern das ist immer so roboterhaft.
wenn man eine SMS aus dem Festnetzapparat schickt.
Das wird ja auch ganz automatisch zu erkennen.
Ja.
Also wenn man sich natürlich schöne Wörter aussucht, dann hilft das schon recht lustig.
Ja. Ja, also da wird auch schon seit ewig. Da wird auch schon seit Ewigkeiten dran geforscht. Ich habe schon vor, weiß nicht, vor 15 Jahren auf dem Homecomputer ein Programm gehabt, das konnte mir Texte vorlesen. Und es klingt heute nicht viel besser, als es damals geklungen hat. Also es ist schon so, wenn Sie zum Beispiel sowas wie diesen Kindle, Amazon Kindle, diesen E-Book-Reader, der kann auch Texte vorlesen. Also dann kann man das Buch zur Seite legen und einfach hören, was der erzählt. Und das klingt schon einigermaßen vernünftig, weil der beispielsweise auch die Zeichensetzung beachtet. Also der sieht, wo ein Punkt, wo ein Komma oder ein Ausrufezeichen ist und hebt entsprechend die Stimme ein bisschen an, wenn das Ende von einem Satz kommt oder senkt die Stimme ab, so wie das in der Sprache gemacht wird. Da gibt es so ein paar Standardregeln dafür. Und das macht er auch schon. Und dadurch, ich sage mal, es ist erträglich. Ja? Also man kann sich das ein paar Minuten anhören, ohne schreiend rauszurennen. Aber jetzt mit einem richtigen Audiobook, was ein Sprecher aufgenommen hat, in einer vernünftigen Sprache, ist das natürlich nicht vergleichbar. Und wann immer irgendwie ein unbekanntes Wort drin ist, bricht das Ganze natürlich komplett zusammen, weil man einfach nicht weiß, wie wird es ausgesprochen. Ja, wenn Sie ein Fremdwort sehen, wo Sie nicht wissen, aus welcher Sprache ist es entlehnt, und Sie haben es noch nie gehört, dann können Sie das nicht aussprechen. Sie können eine clevere Vermutung haben, wie es vielleicht gesprochen wird, aber letzten Endes müssen Sie das Wort kennen, um es aussprechen zu können. Ja, es gibt eine Reihe von allgemeinen Problemen bei Konvertierungen, insbesondere wenn Sie selber die Aufgabe haben, einen Konverter zu entwickeln. Ja, also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man das Quellformat oder das Zielformat nicht wirklich kennt. Dass man nur eine Vermutung hat, wie es im Inneren aufgebaut ist. Das ist also insbesondere bei diesen Binärformaten, da habe ich ja gestern ein bisschen was über diese binären Blobs, wie ich es genannt habe, gesprochen. Ja, wenn Sie nicht die Struktur des Dateiformats kennen und nur durch Experimentieren sich die langsam erarbeiten müssen, das ist dann so eine Art Reverse Engineering, dass Sie, wenn Sie den Prozess lang genug fortsetzen, irgendwann dasselbe Verständnis davon haben wie der Hersteller, dann ist es ziemlich schwierig. Ja, weil Sie haben einfach eine Reihe von Testdateien, mit denen können Sie arbeiten und alle Ihre Testdateien werden super konvertiert und dann geben Sie den Konverter nach draußen und die Leute mailen Sie zu, dass nichts konvertiert wird. Ja, weil halt deren Testdateien komplett anders aussehen als Ihre Testdateien. Das ist ein prinzipielles Problem, wo man aber, indem man genug Zeit reinsteckt, dann schon eine Lösung finden kann.
Haben Sie sich schon mal mit den Microsoft XML-basierten Dokumenten befasst? DocX, XSLX und wie es nicht alle heißen,
ja,
die am Anfang die absoluten Killer waren für sämtliche Virenscanner.
Ja, weil die generell ZIP-Formate nicht mögen, ne?
Ja, oder? Ja. Ich muss alles öffnen, oder sind unzählige Hierarchien, da die ganzen Dateien integriert.
Ja, also ich habe gestern gezeigt, wie so ein OpenOffice XML-ZIP-Format aussieht. Das haben sie auf den Folien dann auch drauf. Da haben sie auch diese Verzeichnisstruktur, wo irgendwelche Sachen drin liegen. Die Microsoft XML-Formate sind im Prinzip genauso aufgebaut. Wenn man sich dann das XML, den XML-Code anguckt, sieht er ein bisschen anders aus als bei OpenOffice, aber grundsätzlich, also die Idee ist die gleiche. Ja, es wird alles voneinander getrennt. Es gibt eine Datei, wo die Textinformationen drin ist, dann gibt es eine Datei, wo Stilinformationen sind, dann haben Sie ein Verzeichnis, wo die Bilder drin liegen, die in das Dokument eingebunden sind. Und das ist immer der gleiche Ansatz. Ja. Aber grundsätzlich ist dieses Microsoft XML-Format eine gute Idee. Das Problem ist nur, es gibt eine Spezifikation dafür, wie dieses XML-Format aussehen kann. Ja, also Microsoft hat ein Dokument erstellt, wo drin steht, was alles eine gültige Word-Datei zum Beispiel ist. Und das ist mehrere hundert Seiten lang und voll von den diversen Möglichkeiten, die es da gibt. Und so wie ich das verstehe, setzt nicht mal das aktuelle Word alle Möglichkeiten um. Also Sie könnten synthetisch irgendwie eine Word-Datei erstellen, die korrekt ist, gemäß dem von Microsoft veröffentlichten Standard. Und die kann in Word nicht angezeigt werden. Jedenfalls nicht, also wahrscheinlich ignoriert er dann diese Zusatzsachen. Aber das, was da eigentlich passieren sollte, wird nicht passieren, weil es eben noch gar nicht geht. Im Vergleich dazu ist die Spezifikation für das Open Document Format etwas überschaubarer. Ich weiß jetzt nicht, ob sie in OpenOffice komplett umgesetzt ist, aber es wäre zumindest naheliegender, dass es möglich ist, weil es einfach eine viel kleinere Spezifikation ist. Ja, aber das führt direkt zum nächsten Problem, nämlich Quell- und Zielformat nicht gleich mächtig sind, also nicht dieselben Möglichkeiten und Strukturen bieten. Wenn Sie etwa in einem Textprogramm die Möglichkeit haben, mathematische Formeln da direkt reinzuschreiben und irgendwie im Dokument zu speichern, nicht als Bild, sondern wirklich als Information, wo man auch nachträglich noch was dran ändern kann. Und das andere Dokumentformat kann das nicht, ja, dann können Sie so eine Formel nicht rüber retten. Das geht dann nicht. Ein Converter müsste dann hingehen, die Formelbeschreibung aus dem einen Dokument interpretieren, daraus ein Bild machen und dieses Bild dann einbauen in das Zieldokument. Ja, das wäre dann, da würden wir sagen, das war eine erfolgreiche Konvertierung, weil es im Ergebnis genauso aussieht wie vorher, aber es ist natürlich die Information verloren gegangen. Wenn Sie sich vorstellen, dass jemand ein riesiges Mathematikbuch geschrieben hat und es schickt dann einem Kollegen und der Kollege öffnet das in einem Programm, was alle Formeln in Bilder konvertiert und dann macht er da seine Änderungen dran und schickt es zurück, dann wird der ursprüngliche Autor natürlich verrückt werden, weil alle Formeln weg sind. Es sind überall Bilder draus geworden und man kann nichts mehr daran ändern. Ja, also insofern, eine Konvertierung, wenn das Zielformat bestimmte Dinge nicht kann, ist immer eine schlechte Idee. Ja, es ist immer okay, wenn es nur darum geht, was anzugucken. Es gibt ja dieses Google Docs, wo man so Dokumente öffnen und auch weiter bearbeiten kann. Und das benutze ich manchmal, um einfach schnell in eine Datei reinzuschauen, die ich per Mail an einen Google-Account gekriegt habe. Dann öffnet er das automatisch da drin und ja, der kann halt auch manche Dinge nicht, die jetzt Word zum Beispiel kann, aber es ist ja egal. Ich will ja nur kurz gucken, was ist das? Und dafür reicht mir auch eine Primitivkonvertierung. Aber wenn Sie irgendwann nochmal in das Quellformat zurück müssen, müssen Sie halt darauf achten, dass Ihnen nicht was verloren geht, was Sie noch brauchen. Ja. Was anderes, Verlust durch Kompression, da haben wir schon drüber gesprochen, vorhin bei diesem zwischen PNG und JPEG hin und her, das ist auch bei allen anderen Audio-, Video- und Bildformaten kann das passieren. Und was wir auch noch häufig haben, ist der Verlust von Struktur. Ich hatte Ihnen gestern dieses DocBook-Format vorgestellt, so ein XML-Format, mit dem Sie lange Dokumente strukturieren und erstellen können. Und das bietet halt auch einen Export ins PDF-Format, weil sonst könnte man relativ wenig damit anfangen. Also man will ja irgendwann die druckbare oder gescheit lesbare Version haben. Nur in dem PDF steckt halt nicht mehr die Information, wie das Ganze sich aus Teilen zusammensetzt. Ja, je nachdem, wie Sie das Ganze aufbauen, kriegen Sie vielleicht nicht mal mehr raus, wie die einzelnen Zeilen laufen. Stellen Sie sich ein dreispaltiges Dokument vor, macht man jetzt beim Buchsatz normalerweise nicht, aber im Zeitschriftensatz beispielsweise, wo Sie drei Spalten haben und dann muss ja irgendwie klar sein, dass erst die erste Spalte von oben nach unten gelesen wird und dann die zweite und so weiter. Ihnen als Leser ist das klar, weil Sie den Zwischenraum zwischen den Spalten sehen und sagen, da lese ich jetzt nicht komplett die erste Zeile in allen drei Spalten, sondern ich lese die erste Spalte. Aber ein Programm ist das zunächst mal nicht klar. Wenn Sie also versuchen würden, so ein PDF zurückzuholen mit einem Filter, der nicht besonders clever ist, dann würde er Ihnen jeweils die erste Zeile aus jeder Spalte zusammenbauen zu einer neuen Zeile. Ja, also das sind so Standardprobleme, die man da haben kann. Und ansonsten ist es so, meistens verwendet man gar nicht spezielle Konvertierungsprogramme, sondern benutzt einfach die Import- und Exportfilter, die in irgendeiner Anwendung eingebaut sind. Und wie gut das Ganze ist, das hängt halt einfach davon ab, wie professionell diese Filter geschrieben worden sind. So, an der Stelle sind wir jetzt mit den restlichen Folien von gestern durch. Und ich würde sagen, wir ziehen einfach jetzt die Pause vor, weil dann kann ich gleich mit dem nächsten Foliensatz weitermachen. Wir haben jetzt 7 vor. Machen wir bis 10 nach Pause.